Bei der Weihnachtsgeschichte kann man über die Geburt Jesus sagen, ein Stück weit, dass es mit dem Finanzamt angefangen hat. Denn das damalige Finanzamt war die kaiserliche Steuerbehörde in Rom, brauchte mehr Geld und erließ deshalb den Befehl, neue Steuerlisten aufzustellen, die in dem ganzen Römischen Reich durchgeführt und erstellt werden sollten. Das war ja der Beginn dieser Weihnachtsgeschichte, dass eine Schätzung, das heißt eine Steuererhebung, ausging von diesem Kaiser Augustus in Rom. Wir wissen, dass alle 14 Jahre so eine Steuerliste neu erstellt wurde. Das hat man aus ägyptischen Funden herausbekommen. Auf Müllplätzen fand man solche alten Steuerlisten der Römer. Und in Israel war es allerdings die erste Steuererhebung gewesen und stieß auf sehr großen Widerstand in der Bevölkerung. Angenommen, eine Familie hatte 4 Kinder gehabt, dann musste sie Steuern bezahlen in dem Maß, dass sie ungefähr 90 Tagesverdienste abgab an den Kaiser in Rom. Als Opposition gegen diese Maßnahme haben sich damals eine Terroristenorganisation gegründet, die Dolchmänner oder auch Zeloten genannt, die einfach so römische Besatzungssoldaten so hinterrücks erstachen und dann irgendwo im Straßengraben liegen ließen, wenn sie erwischt haben. Durch diese Steuererhebung wurde Josef und Maria nach Bethlehem geführt, weil das der Geburtsort war und da mussten diese Steuerlisten hergestellt werden. Angenommen, das würde heute unser Bundeskanzler beschließen. Ich weiß nicht, wo sie dann alle hinreisen müssten, vielleicht manche in Ostblockländer, wo sie geboren sind, um dort sich in irgendeine Liste eintragen zu lassen. Das ist natürlich nur Theorie, funktioniert bei uns nicht und läuft etwas einfacher. Diese Steuererklärung war ungefähr 7 oder 8 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Wir wissen ja, dass unsere Zeiteinteilung von Christi Geburt an eigentlich erst im 6. Jahrhundert entstanden ist durch einen Mönch, der sie im Auftrag eines Papstes Gregor durchführte. Und der hat sich ein bisschen verrechnet. Das heißt, Christus ist eigentlich 6 bis 8 Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren worden, als diese Steuererhebungsliste gerade im Schwange war. Durch diese Liste kamen sie nach Bethlehem und das war sicher sehr wichtig, denn in der Bibel steht, dass der Messias, wenn er geboren wird, in Bethlehem zur Welt kommt. Das stand schon ein paar hundert Jahre vorher fest. In Micha 5, Vers 1, ein Vers, den viele Leute auswendig können, heißt es, und du Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Vorzeit ist. Es gibt ein Sprichwort, das Sie kennen, das heißt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das heißt, der Kaiser Augustus dachte über Finanzen nach und trotzdem lenkte Gott durch so eine kleine Nebenentwicklung, dass genau der Geburtsort des Messias an den richtigen Ort kam. Denn Josef lebte ja in Nazareth vorher und hinterher wieder. Bethlehem heißt auf Deutsch das Brothaus. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Ich weiß nicht, wer von Ihnen an den Zufall glaubt. Ich persönlich nicht. Zufall, sagte jemand, ist es dann, wenn Gott anonym bleibt. Aber ich glaube nicht an den Zufall, sondern an die Führung Gottes. Bethlehem heißt Brothaus und in dieser Stadt, die den Namen Brothaus hat, wurde Jesus geboren, der später von sich sagte, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, wenn du deinen Lebenshunger stillen willst, brauchst du mich. Du brauchst nicht Sexualität, du brauchst nicht Nikotin, du brauchst nicht irgendwelchen Videoterror, sondern du brauchst mich, diesen lebendigen Sohn Gottes, um deinen Lebenshunger zu befriedigen. Das ist sehr gut, das zu wissen, und es fing schon zu Beginn an. Engel haben dann die erste Nachricht von dieser wunderbaren Geburt der damaligen Spätschicht auf der Weide mitgeteilt. Es waren Hirten, die Nachtschicht hatten und dort ihre Schafe weideten. Die Hirten waren erschreckt, weil sie merkten, da kommt irgendwas von oben und da ihr Leben durchaus nicht in Ordnung war, hatten sie erstmal furchtbare Angst, denn wenn Gott wirklich käme, müsste er sie richten. Hirten waren damals sozial unter dem Strich, obwohl sehr viele Leute Hirten waren. Hirten waren zum Beispiel bei Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Wenn also irgendein Prozess war, brauchte ein Hirte gar nicht zu kommen, der wurde nicht gehört, weil er oft betrogen hat. Hirten durften auch normalerweise nicht in den Tempel gehen, weil sie meistens kultisch unrein waren, das heißt, die ganzen Vorschriften nicht beachtet haben. Und diesen Leuten hat Gott durch Engel als Erste seine Botschaft geschickt, dass Jesus als Messias geboren wurde. Bethlehem liegt 6 Kilometer vor Jerusalem. Er hätte ja diese Mitteilung auch der Spätschicht im Tempel zukommen lassen. Da gab es auch eine Spätschicht, die zwar mit dem Abendbrandopfer dann aufhörte, aber hätte er immerhin tun können, hat er aber nicht getan. Er wählte diese ganz einfachen Leute. Und denen wurde gesagt, fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, wer heute Abend hier ist, der irgendwo Furcht hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass solche Leute da sind, die sich vielleicht vor ihrem Ehepartner fürchten, die sich vor ihren Kindern fürchten oder vor der Schwiegermutter, die zu Besuch ist, die sich davor fürchten, dass sie vielleicht irgendjemand was Falsches geschenkt haben und der beleidigt ist. Und lauter solche möglichen Dinge. In der Bibel steht 366 Mal, fürchte dich nicht. Vielleicht fürchtet sich mancher vor seiner Einsamkeit, weil irgendein lieber Angehöriger an diesem Weihnachtsfest nicht mehr dabei ist, sei es durch den Tod oder durch eine Trennung oder durch eine Krankheit. 366 Mal fürchte dich nicht gilt für jeden Tag des Jahres. Und diesen Hirten wird dann gesagt, wir verkündigen euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Heiland heißt eigentlich Retter. Wenn hier draußen so ein Blaulichtauto vorbeifahren würde, müssten alle Autos zur Seite fahren und ihm Platz machen. Rettung hat immer Vorfahrt, ist aber nur dann nötig, wenn es um Gefahr geht. Wenn hier ein Retter geboren wird, hieße das ja schlichtweg, dass die Menschen irgendwie in großer Gefahr sind. Sonst braucht man keinen Retter. Es ist nur die Frage, was die Gefahr ist. Ich weiß nicht, was Sie unter Sünde verstehen. Ich verstand früher darunter silberne Löffel klauen, Banküberfälle machen. Und da ich weder silberne Löffel geklaut hatte, noch Banküberfälle produziert hatte, dachte ich, irgendjemand wird schon Sünder sein, ich wahrscheinlich nicht. Bis ich dann während meines Studiums durch Kontakt mit Christen merkte, dass diese Theorie falsch war. Sünde bedeutet Trennung. Ich komme schon getrennt von Gott zur Welt, denn kein Baby, das geboren wird, hat Christus im Herzen. Ich komme getrennt von Gott zur Welt und habe, wenn ich geboren bin, auch als Baby Christus nicht im Herzen. Diese Trennung wird sich in meinem Leben auswirken, manchmal katastrophal, manchmal nicht so stark, aber sie wird weitergehen über die Grenze des Todes und das nennt die Bibel dann ewige Verdammnis. Und hier wird ein Retter geboren, der mir hilft, aus dieser Trennung herauszukommen, indem er bereit ist, später, nachdem er gestorben war und wieder auferstanden ist, in mein Leben zu kommen, das heißt in mir selbst gegenwärtig zu sein und so die Trennung zu beseitigen und eine Verbindung herzustellen mit Gott. Jesus rettet aus der Sinnlosigkeit, er rettet von Schuld, er überwindet den Tod durch Auferstehung. Jesus ist der Christus, ein gesalbter Priesterkönig und er ist der Herr, sagen die Engel. Herr wurde nur Gott genannt und keiner hätte sich getraut, irgendeinen anderen in der Weise Herr zu nennen, wie es Gott war. Also nicht so wie Herr Müller, Herr Meier bei uns, sondern eine herausragende Bedeutung. Ja, für die Hirten ist ja bekannt, war das Zeichen, das richtige Kind zu finden. Erstens ein ganz Neugeborenes in Windeln und vor allen Dingen in einer Futtergrippe. An der Stelle wird deutlich, um Jesus zu erkennen, brauchte man immer Glauben. Heute Abend und damals auch. Denn der Augenschein sprach vollständig gegen die Behauptung der Engel. Die Engel sagten, der Messias wird geboren und der Herr. Und der Augenschein sagte, da liegt irgend so ein Kind, eigentlich in der obdachlosen Unterkunft. Der Stall ist seine Königshalle, die Grippe sein Thron, Heu und Stroh sein Ruheplatz, die Stalllampe sein Kronleuchter, zwei Menschen ohne Obdach, die ersten Hofleute. Und in diesem Kind irgendwas Besonderes zu erkennen, war schon ungewöhnlich. Das heißt, von Anfang an war Glauben erforderlich, das zu glauben, was Gott sagte. Übrigens, die Engel, die haben an dem Tag ein Jubelfest gefeiert. Ich weiß nicht, was sie mit Engeln anfangen können. Ich habe früher nie geglaubt, dass es Engel gibt. Ich dachte, es wären so nette Märchengestalten der Bibel. Ich bin zum Glück schon viele Jahre von dieser Meinung abgekommen und glaube an die Existenz von Engeln, genauso wie ich an die Existenz auch des Teufels glaube, was ich früher auch ablehnte. Und ich weiß, dass Engel für uns sorgen und dass sie Gott loben. Und an diesem Tag haben sie wahrscheinlich Gott herausragend gelobt, weil sie dabei waren, als Jesus diese Erde geschaffen hat. In der Bibel steht, dass Jesus die Erde geschaffen hat im Auftrag des Vaters. Und jetzt haben sie mitgekriegt, wie groß diese Liebe Gottes ist, dass dieser Sohn Gottes Mensch wurde in Bethlehem, um uns zu helfen. Und darüber haben sie Gott gelobt. Sie haben das erste Weihnachtslied gesungen, vorhin hat der Chor, das heißt, einige Sänger des Chors ist auch gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe, Gloria in excelsis Deo heißt das auf Latein. Das erste Weihnachtslied wurde also von Engeln gesungen. Das ist sehr gut. Und die Frage wäre natürlich, damals war die Krippe das Zeichen seiner Gegenwart. Was ist heute das Zeichen der Gegenwart Jesu? Ist es so ein frommer Aufstecker an der Kleidung von Christen? Hier ist Christus gegenwärtig. Oder ist es die Kirche? Wenn man da reingeht, ist er dort gegenwärtig? Ich denke, die Gegenwart Jesu wird heute ausgedrückt dadurch, dass Menschen beten. Dass sie eine Beziehung zur Bibel haben und dieses Buch liebgewinnen. Und dass die Liebe in ihrem Leben eine Rolle spielt. Zu dem Gebet, eine kleine Einschränkung, in Israel wurde viel gebetet, immer zu Gott. Jesus war ja noch ganz unbekannt. In Deutschland ist das ganz ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass von den Männern und Frauen, die heute Abend hier sind, ganz viele regelmäßig oder selten beten, aber meistens zu Gott. Die wenigsten beten wirklich zu Jesus, weil sie das gar nicht wissen, dass man das tun kann. Und das Gebet zu Christus ist das, was mir den Kontakt zu Gott herstellt, weil Jesus sagt später, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn jemand meint, er hätte einen direkten Draht zu Gott, wobei er Jesus nicht braucht, dann täuscht er sich. Er hat zwar ein allgemeines Vertrauen zu Gott, was sicher gut ist, aber noch keine bleibende, ewige Verbindung. Deshalb ist es wichtig, genau wie die Hirten, Jesus Christus zu entdecken und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Damals konnten sie ihm zwar viel sagen, aber noch keine Antwort kriegen. Das ist bei uns heute ähnlich, dass wir ihm viel im Gebet sagen können, aber nichts hören als Antwort. Aber wir können viele Dinge erleben als Antwort oder in der Bibel auch schriftlich erkennen, dass es direkt zu uns redet. Die Engel sagen, Ehre sei Gott und Friede auf Erden, den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Das ist also kein militärischer Frieden, der hier gemeint ist, sondern ein Friede als Geschenk Gottes für Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Jetzt wäre die Frage, hat Gott an Ihnen oder mir wohlgefallen? Wenn er Ihren Tag heute bedenken würde oder meinen Tag, könnte ich fragen, würde der Tag ihm gefallen? Würden die ganzen Redensarten ihm gefallen? Würde die Hektik ihm gefallen? Vielleicht aufgeregte Bemerkungen? In der Bibel steht, dass unser Leben Gott nicht gefällt, weil es ihn nicht ehrt. Aber sein Sohn gefällt ihm. Und sobald sein Sohn in meinem Leben ist oder in ihrem, gefällt ihm ihr persönliches Leben. Dann sind sie ein Mensch des Wohlgefallens Gottes. Und das ist gut zu wissen, weil ich dadurch die Liebe Gottes richtig erfahre. In der Bibel bewegt mich ein Vers. In Galater 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit war damals weltpolitisch erfüllt. Es gab nur ein Imperium, dieses römische, das ging von der Themse bis an den Indus. Das heißt, man brauchte keine innerweltlichen Grenzen zu überschreiten, weil es keine gab. Es war alles ein großes Reich. Es gab gut ausgebaute Straßen. Es gab eine vorherrschende Sprache, nämlich Latein, mit der man überall durchkommen konnte oder in manchen Gebieten natürlich auch Griechisch. Eine ideale Voraussetzung für die Mission der ersten Christen, die in Nullkommanichts dieses ganze Reich durchwandern konnten, weil ihnen alle Grenzen offen waren. Sie gehörten ja selber zu diesem großen Friedensreich. Und der Augustus war der Friedenskönig, er brauchte keine Kriege mehr zu führen, weil alle Völker besiegt waren. zu der Zeit dieses Friedenskönigs wurde Jesus als Friedenskönig geboren, der allerdings einen anderen Frieden schenkt, nämlich diese Harmonie mit Gott durch Vergebung und Liebe. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es geschieht auch heute noch. Ich denke an Menschen, die zum Glauben kamen, dadurch, dass sie in ihrem Leben keinen Sinn mehr fanden. Sie hatten alles erreicht, eine Familie, die sehr gut war. Sie hatten ein Haus gebaut, beruflich, so in der oberen Ebene, und stellten fest, ich weiß nicht, wofür ich lebe. Gerade dieser eine Mann, an den ich da denke, der hat dann entdeckt, dass Jesus bereit ist, mit ihm zu leben. Und der Sinn seines Lebens jetzt mit Jesus darin besteht, zur Ehre Gottes in seinem Beruf und seiner Familie zu leben. Ich kenne Jugendliche, die haben in einer Freizeit Jesus kennengelernt. Ich weiß von Leuten, die haben erst ihr Leben Jesus anvertraut, als sie krank wurden, als ihr Beruf plötzlich nicht mehr funktionierte, als der Sport ausfiel, als sie überhaupt nicht mehr vom Fleck kamen, sondern richtig fixiert waren auf ein Bett über Wochen. Und dabei entdeckt haben, dass Jesus sie liebt und sie teilweise später wieder hochkamen und dann mit ihm leben konnten. Ich weiß von Kaufleuten, Geschäftsleuten, die nie Zeit hatten für Gott, immer nur Beruf, Firma, und die dann in einem Hotelzimmer so eine Gideon-Bibel erwischt haben und haben dort so Verse gelesen gegen Sorge, einfach so zufällig aufgeschlagen und so Verse entdeckt, gegen Sorge, so das Vertrauen entstand in ihnen. Sie haben in ihrem Hotelzimmer angefangen, diesem Christus zu vertrauen und sind dabei oft aus beruflicher Resignation rausgegangen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich denke an Kinder, die mit 6 Jahren Jesus aufgenommen haben in ihr Leben. Und die Eltern haben entdeckt, ich habe mein Kind zwar christlich erzogen, ich habe mit ihm abends gebetet, eine Zeit lang, aber das, was das Kind jetzt hat, das habe ich ihm nicht mitgegeben. Wo hat es das her? Was ist das nur? Irgendwie hat es einen anderen Glauben als ich. Und ich kenne eine ganze Reihe von Eltern, die durch den Glauben ihrer Kinder Christen wurden. Durch den Glauben, den sie ihnen nicht anerzogen hatten, weil sie das ihnen gar nicht mitgeben konnten. Ich denke an eine alte Dame, sehr nett, liebevoll, freundlich, die so ungefähr sagte, mit 75 Jahren habe ich hier in Obertshausen entdeckt, dass der Glaube an Gott nicht ausreicht, sondern dass ich Jesus brauche. Und deshalb habe ich ihn aufgenommen. Darüber bin ich so froh und glücklich. Es war eine Dame, die ihr Leben lang gewohnt war, in die Kirche zu gehen. Vielleicht wie manche von denen, die hier sind. Die ein Leben lang bis zu ihrem 75. Lebensjahr in die Kirche ging, ohne Christus kennengelernt zu haben. Und sie freute sich und freut sich heute noch, dass sie noch lebt, dass sie ihn kennengelernt hat, und nun auch weiß, wohin die Reise ihres Lebens weitergeht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist meine Frage an jeden unter uns. Ist in ihrem Leben diese erfüllte Zeit schon da gewesen? Dass sie Christus persönlich kennengelernt haben, nicht so als eine Geschichte nur, die ich vorlese, so als eine Person, mit der sie reden können, die heute lebt. Es gibt ja so ein Lied, das heißt, am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Und so könnte ein Christ leben, dass er Lichter des Friedens aufsteckt in seinem Leben, Lichter des Gebetes, auch Lichter der Freude, wenn es sein muss, auch Lichter der Vergebung. Jeder von uns wurde schon öfters mal beleidigt irgendwo oder übersehen. Oder vielleicht haben Sie heute auf einen Anruf gewartet, der nicht kam, oder auf irgendeinen Besuch, der ausblieb, oder auf einen Menschen, der Zeit hätte haben sollen für Sie. Und da müssen wir vergeben lernen. Auch Lichter des Trostes. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher sehr betrübt ist an Weihnachten. An Weihnachten gibt es am meisten Krach in den Familien, weil die Leute überreizt sind und abgespannt und dann die Funken fliegen. Und statt Freude gibt es in manchen Familien Tränen. Und da gibt es einfach auch Trost durch Jesus und die Bereitschaft zu vergeben und weiterzumachen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn damals nach Bethlehem. Wir wissen, dass er auferstanden ist nach seinem Tod, dass er unter uns lebt, auch heute Abend hier ist. Und deshalb freue ich mich, mit ihm zu leben. Damals gab es Engel, heute gibt es auch noch Engel, aber die reden nicht mehr so akustisch zu den Menschen. Das griechische Wort Engel heißt Angelos und das heißt auf Deutsch einfach der Bote. Und jeder von uns, der Jesus kennt, kann so ein Bote sein für irgendeinen anderen. Wir haben hier viele unter uns, die Jesus Christus kennen. Wenn die sagen würden, wodurch sie zum Glauben gekommen sind, könnten sie immer auf irgend so einen Boten hinweisen, der ihnen erklärt hat, wie das ist, mit Jesus zu leben. Deshalb ist die Frage, bin ich solch ein Bote, nicht ein Engel, aber ein Bote Gottes, der bereit ist, anderen nahezubringen, dass Jesus lebt. Wenn ich das hier zusammenfasse, war der Einstieg eigentlich mehr scherzhaft. Alles fing mit dem Finanzamt an. Das heißt, er war ein Kaiser, der brauchte Geld. Die einen rebellierten dagegen und gründeten eine Terrororganisation. Und ein anderer wurde dadurch an den richtigen Ort geführt, wo der Messias geboren wurde, nach Bethlehem. Dieser Messias ist Retter. Er rettet uns aus der Trennung von Gott, indem er uns die Verbindung schenkt und heute in unser Leben kommt durch Gebet. Das Zeichen seiner Gegenwart heute ist Gebet und die Bibel und sicher Liebe. Die Engel feierten damals ein Freudenfest, weil sie kapiert haben, was hier geschieht, während die Menschen noch keine Ahnung hatten, was das bedeutet. Wir können Gott auch loben, wie die Engel es tun. Und dann war die Sache, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war die entscheidende Frage, ist in ihrem Leben die Zeit schon erfüllt, um Jesus zu kennen? Und wenn sie erfüllt ist, dann kann ich wie ein Weihnachtsbaum Lichter aufstecken, Lichter des Friedens, der Liebe, der Freude, der Vergebung, auch des Trostes, je nachdem, was Gott hier schenkt oder auch braucht. Und ich kann für andere ein Bote sein, der von Gott gebraucht wird, um anderen mitzuteilen, Jesus lebt. Es geschieht nicht immer nur durch Worte, manchmal schon durch Worte, manchmal einfach dadurch, dass einer merkt, da steckt irgendetwas dahinter, was anders ist als bei mir. Jesus ist in Bethlehem geboren. Er wird in jedem Menschen noch einmal neu geboren, der Christ wird. Die Bibel vergleicht das Christwerden mit einer Wiedergeburt, einer neuen Geburt. Das ist etwas so Einmaliges wie eine Geburt, die ja auch hinter ihnen liegt. Und das würde ich jedem von uns wünschen, dass er Christus Vertrauen lernt und dadurch ein Leben bekommt, das Gott ehrt und ihm selbst Freude macht. Herr Jesus Christus, hab Dank für jeden, der hier ist, weil du ihn hierher geführt hast, weil du ihn persönlich liebst und anredest und möchtest, dass er dir vertraut. Amen.